ARD Sounds.
Katharina, ich habe am Wochenende etwas gemacht, was für mich total ungewöhnlich ist. Ich habe kein Buch gelesen. Nein, sondern ich habe eine Serie geschaut. Und zwar nicht eine Folge, sondern 2, 3, 4 und am Ende die ganze Staffel. Ich weiß, das machen viele, ich eigentlich gar nicht. Kennst du sowas?
Hast du die Serie zufällig auf Vorbereitungen für unsere Folge geguckt?
Nein, die wollte ich gucken, dann bin ich bei einer anderen Serie hängen geblieben.
Ach, es war eine andere Serie? Ja. Okay, welche denn?
The White Lotus.
Ah ja, habe ich von gehört, habe ich nicht gesehen. Ob ich das kenne, dass ich manchmal in ja, passiert mir auch manchmal. Und ich gucke auch manchmal, also wenn ich sehr, sehr viel gearbeitet habe, dann kann ich auch abends manchmal nicht mehr lesen und dann fange ich eine Serie an und wenn die sehr gut ist, dann gucke ich die auch bis spät in die Nacht.
Und eine Serie, über die hast du mich ja informiert, dass die gerade unglaublich trendet, das ist eben Off Campus, die Serie zu unserem heutigen Bestseller. Und daher haben wir die natürlich auch gesehen und müssen unbedingt darüber sprechen. Ich sage nur wieder mal Eishockey-Sex.
Sagen wir mal Sex mit einem Eishockeyspieler vielleicht. Aber das soll natürlich nur ein Aspekt sein in dieser Folge. Und als Kontrapunkt können wir ja auch unter anderem bieten, Stressbewältigung mit Goethe, um schon mal so viel vorwegzunehmen.
Zum Beispiel. Denn ihr seid hier nicht bei Eat, Binge, Sleep, sondern bei uns steht immer noch das Read im Mittelpunkt, also das Lesen. Denn das ist ja unser Ziel, die Bücher und Geschichten zu feiern, die unsere Welt schöner und reicher machen.
Genau, Eat, Read, Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert. Und diesmal feiern wir das Revival der Off-Campus-Serie, 10 Jahre nach der Erstveröffentlichung. Außerdem geht es um einen Familienroman über mehrere Generationen, ein Buch über eine junge Frau in einer Lebenskrise und einen Roman über eine Großwildjagd. Und nein, es ist nicht Trophäe von Rhea Schutas. Oh, ich habe immer noch Schwierigkeiten mit meiner Aussprache.
Klang aber gut.
Da klang ganz gut, ne? Denn Trophäe hatten wir ja schon, das ist was anderes.
Also, freut euch auf eine spannende Mischung. Wir sind Jan Ehlert.
Und Katharina Marenholz, wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben nicht nur das Lesen, sondern auch das Essen, zumindest manchmal. Es ist aber auch immer mit etwas Aufregung verbunden, denn ja. Jan hat schon so einiges serviert.
Ja, aber diesmal habe ich etwas gemacht, was, glaube ich, fast allen schmeckt. Etwas, was für einen langen Serienabend auf der Couch auch gut geeignet wäre.
Die literarische Vorspeise.
Und wir sitzen hier ja schon quasi auf der Couch, zumindest in gemütlichen Sesseln. Da vorne ist ein Bildschirm, also hole ich mal, was ich vorbereitet habe.
Und ich wollte gerade sagen, es ist noch kein Essen hier.
Nein, es wird jetzt gebracht. Auch das, man fängt ja erst an, den Film zu gucken und holt dann das Essen, oder?
Nee, also wenn ich, also für so einen richtig gemütlichen Serien- oder Fernsehabend, da wird erstmal alles Essen aufgebaut bei uns und dann losgeguckt.
So, ich versuche mal den Geruch schon mal rüber zu schicken.
Das funktioniert noch nicht.
Schließ mal die Augen. Mhm. Ein ganz typischer Geruch.
Ah, Popcorn.
Ja.
Du hast selber Popcorn gemacht.
Ich habe selber Popcorn gemacht. Das ist gar nicht so einfach, denn man kann nicht irgendein Mais nehmen. Man muss eine ganz bestimmte Sorte Mais nehmen, den Popcorn-Mais. Und ich habe mich für Butterfly entschieden. Mhm. Butterfly ist etwas fluffiger und unregelmäßiger in der Entstehung. Es gibt noch andere. Toll. Aber man kann eben nicht irgendein Zuckermais nehmen. Und dann geht das wirklich relativ schnell. Man muss das in sehr heißes Öl kippen und aufpassen, weil es fliegt dir innerhalb von Sekunden um die Ohren.
Ja, ich habe das auch schon öfter mal gemacht. Es gibt aber natürlich auch Popcornmaschinen, das ist einfacher, oder auch Mikrowellenpopcorn.
Gibt es
das
auch.
Das hätten wir hier vor Ort machen können.
Aber ich wollte ja was vorbereiten. Mhm. Popcorn ist für mich ja so unglaublich mit Kino verbunden. Allein schon dieser Geruch, der hier aufsteigt, das ist doch Kinoduft.
Ja, das
oder?
Stimmt, das stimmt.
Ich mochte es nie so richtig, ehrlicherweise. Aber auch in unserem Bestseller geht es um Popcorn, denn zum ersten gemeinsamen Fernsehabend, ich weiß nicht, ob man das wirklich als Date schon bezeichnen kann, wahrscheinlich nicht, zum ersten gemeinsamen Serienabend macht Garrett, der Protagonist, Popcorn. 2 Schüsseln, damit man sich nicht aus Versehen berührt, wenn man in die gleiche Schüssel greift.
Da sind wir ja schon ganz tief drin in der Handlung.
Ja, denn Popcorn und vorsichtige Berührung, genau darum geht es in unserer Bestseller-Challenge.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, wir haben gezogen The Deal, reine Verhandlungssache von L. Kennedy. Und das ist aus der erste Band der Off-Campus-Buchserie von L. Kennedy. Die ist schon vor 10 Jahren erschienen und wurde jetzt für Amazon Prime verfilmt. Und deshalb gibt es natürlich auch ein Revival für die Bücher. Tatsächlich waren, als wir letztes Mal gezogen haben, Daniel und ich, alle 4 Bände auf der Bestsellerliste. Und die Chance war also relativ groß, dass wir einen davon ziehen. Und wir haben
zum Glück den ersten, ja.
Den ersten gezogen, der da auch auf Platz 1 war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ich habe die jetzt gar nicht mehr gefunden. Vielleicht war es nur ein sehr kurzes Revival. Jedenfalls haben wir den gezogen und das ist mal wieder ein Buch in der Bestseller-Challenge. Da wissen wir, dass einige von euch bestimmt den Kopf geschüttelt haben, als wir das verkündet haben. Du zum Beispiel, was das Los ergeben hat. Aber ich sag mal, die Dose, da geht nichts dran vorbei. Mhm. Wenn die Dose das ausspricht, wir sollen The Deal lesen. Und das ist ein New Adult Roman über einen Eishockeyspieler und eine Musikstudentin.
Die Diktatur der Dose, das wäre auch ein schöner Buchtitel.
Dann wird das natürlich gelesen. Und manchmal ist es halt wirklich außerhalb der Komfortzone, sehr oft. Ich glaube, diesmal vor allem für dich.
Ja, wobei, da sage ich gleich noch was zu. Also wir hatten ja auch schon Heated Rivalry und ja.
Ja, ich bin gespannt. Also erstmal kurz, worum geht es überhaupt? Es geht um Hannah und Garrett. Du hast Garrett schon erwähnt. Und es ist eine Enemies to Friends to Lovers Geschichte. Hannah Wells ist Studentin mit guten Notentyp, Musiknerd. Und Hannah ist verknallt in den Footballspieler Justin, der sie allerdings kaum beachtet. Und Garrett Graham ist der sehr attraktive Kapitän des Eishockey-Teams, der gerade am Anfang des Buches durch die Ethikprüfung gefallen ist. Und deswegen braucht er unbedingt Nachhilfe, denn es könnte passieren, wenn er die Nachprüfung auch nicht besteht, dass er aus dem Eishockey-Team rausgeschmissen wird. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Hannah hatte eine 1 in der Prüfung, also fragt er sie, ob sie ihm Nachhilfe geben kann. Und sie hat erstens keine Zeit und hält Garrett außerdem für den größten selbstverliebten Angeber auf dem Campus und sagt also nein. Garrett recht verwundert, weil er es nicht gewohnt ist, dass Mädchen zu ihm nein sagen und versucht sie dann die ganze Zeit doch rumzukriegen, also rumzukriegen erstmal für Nachhilfe und macht ihr dann ein Angebot, den titelgebenden Deal, und zwar soll Hannah ihm in Ethik helfen und er würde ihr dann dabei helfen, bei Justin zu landen, indem er, also Garrett, mit ihr auf der nächsten Party auftaucht. Und weil Garrett so attraktiv ist, steigt dann natürlich auch Hannahs sozialer Wert. Also das ist der Plan. Und Justin wird dann auf sie aufmerksam, weil sie halt mit dem attraktiven Garrett auf der Party ist. Plus, sie erscheint für Justin auch doch unerreichbar. Und all das macht sie für Justin noch interessanter und dann wird das schon klappen. Das ist im Grunde so ein normales College-Einmaleins, haben wir schon öfter gehört.
Ja, klingt aber kompliziert. Ich muss gestehen, als ich den Trailer zur Serie gesehen habe, wo versucht wird, das zu erklären, war ich total verwirrt.
Ach wirklich? Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob das aus deiner Uni-Zeit auch bekannt vorkommt.
Ich kenne, also natürlich war sozialer Status wichtig und natürlich gab es immer die man sich verliebt hat und die man auf sich aufmerksam machen wollte. Und ja, ich habe auch schon, um an jemanden näher ranzukommen, in den ich verliebt war, mich mit Menschen umgeben, die vielleicht jetzt sonst nicht meine besten Freunde gewesen wären. Sagen wir es mal so. Hat nicht funktioniert.
Na gut, also es ist also eigentlich ein ganz normaler New Adult Roman, würde ich sagen. Mein Leseeindruck, es ist voller Klischees und ja, es sind auch ein paar unangenehme Sätze drin, aber es ist auch irgendwie ganz liebenswert. Und überrascht hat mich allerdings, dass nicht schon auf Seite 10 die erste Sexszene kam und dass es insgesamt auch nur 3, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, Sexszenen in dem Buch gibt, die alle relativ unexplizit waren.
Ja, und die teilweise auch sehr emotional eingeführt wurden. Also es gibt ja eine ganz essentielle Szene, wo es darum geht, dass Hannah Vertrauen fassen soll. Das hat sie, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es gab traumatische Erlebnisse in ihrer Vergangenheit, weswegen es ihr schwerfällt, mit einem Mann zu schlafen. Und wie Garrett dann damit umgeht, also bevor es zum Sex kommt, wie das eingeleitet wird, das fand ich schon sehr gut beschrieben. Also da merkte man, es geht hier nicht allein um den Sex, es geht um mehr. Und deswegen, ich hatte Heated Rivalry im Kopf und da geht es ja wirklich nur rauf aufs Eis, runter vom Eis, rein ins Bett, raus aus dem Bett, rauf aufs Eis und mehr passiert nicht.
Stimmt.
Eishockey und Sex und Sex und Sex und Sex. Und hier ist der Sex wirklich eher Mittel zum Zweck, die Geschichte voranzubringen. Und dann kann ich damit ja immer ganz gut umgehen, wenn es nicht einfach nur Sex um des Sexes willen reingeschrieben wird.
Hier fiel schon sehr oft das Wort Sex. Meine Güte, hoffentlich wird das nicht zensiert.
Also deswegen, ich fand auch, das ist solide erzählt. Es hat eine Geschichte, die jetzt auch ohne allzu viele unnötige Verlängerungen auskommt. Also ich finde sie auch realistisch, wie die beiden sich annähern, weil doch beide schon sehr, also auch mehr ausgearbeitet werden, die Figuren. Sie sind eben nicht nur der Schöne, der dann irgendwann plötzlich feststellt, ach Mensch, das Mädchen ist ja gar nicht so hässlich, wie ich dachte, oder auch ganz nett und dann schlafen wir. Ja, ich will nicht schon wieder das Wort sagen. Nee. Sondern ich finde, man glaubt den beiden, dass sie sich ineinander verlieben.
Ja, mehr als in der Serie, um das schon mal zu sagen. Aber es geht schon auch relativ schnell von, ach, dieses Mädchen in meinem Ethikkurs habe ich nie beachtet. Ach, hier steht sie plötzlich vorne mit der Professorin und sie sieht eigentlich doch ganz gut aus, dieser schöne Hintern und diese wohlgeformten Brüste. Warum habe ich die eigentlich nie gesehen? Naja, gut, aber anyways, es ist ein New Adult Roman. Und was ich mich übrigens gefragt habe, ob das mit diesem, dass es halt nicht so explizit und so viel ist, ob das diese 10 Jahre ausmachen, die, das ist ja vor 10 Jahren schon erschienen und in der Zeit habe ich das Gefühl, wird es immer expliziter und immer mehr.
Und immer toxischer. Und das hat mich, glaube ich, so gefreut an diesem Buch, dass das liebenswerte Charaktere sind, dass diese Beziehung eben nicht funktioniert, weil einer den anderen die andere schlecht behandelt und man das irgendwie ertragen muss, sondern dass sie wirklich beide sehr, sehr liebevoll, sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Das war wirklich, wirklich mal schön zu lesen.
Ja, das stimmt. Also Daumen hoch zu dem Buch?
Daumen hoch. Es gibt natürlich, du hast es gesagt, also bitte, bitte Formulierung wie mein kleiner Freund.
Ja, oh Gott. Penis. Und noch das, was anderes habe ich schon wieder verdrängt. Mein kleiner Freund.
Ja, auch hier waren Körperteile talentiert. Man, muss nicht sein. Auf der anderen Seite, irgendwie muss man ja drüber schreiben. Und ich fand die Menge der Sachen, die schlimm waren, war dann doch gering.
Ja, deswegen habe ich jetzt auch extra keine schlimmen Sachen rausgeschrieben, wie ich sonst manchmal gerne mache, weil ich dachte so, ach komm, wenn da so alle 50 Seiten mal ein Satz ist, wo ich denke so, hätte ich nicht lesen müssen, ist okay.
Den findet man auch bei Günter Grass, alle 100 Seiten mal.
Bisschen auf andere Weise, aber ja.
L. Kennedy, The Deal, reine Verhandlungssache, deutsch von Christine Kagerer. Bei Everlove ist dieser Band und die anderen vermutlich auch erschienen. Und Band 1 hat 464 Seiten und kostet als Hardcover mit schönem Farbschnitt in wunderbarem Rosa 22 Euro. Und als Taschenbuch gibt es aber auch für 15 Euro. Dann halt nicht in Rosa.
Ja, wie gesagt, die Neuausgabe gibt es wegen der Serie bei Amazon Prime. Jan, wie viele, du hast ja am Anfang gesagt, das war gar nicht die du gebinged hast. Was hast du, wie viel hast du denn jetzt von der Off-Campus-Serie?
Ach, ich hab die ersten beiden Folgen geguckt und dann hatte mir Lenore gesagt, dass ich nochmal Folge 4, die mit dem Sex gucken soll. Aber, also es ist alles ganz nett, aber es hat mich nicht so richtig gecatcht.
Aber warte kurz, hast du erst das Buch gelesen und dann?
Und dann die Serie.
Da siehst du, bei mir war es umgekehrt.
Und ich war ein bisschen irritiert, weil natürlich Serien haben ihre eigene Dynamik, aber die Serie schien mir doch oberflächlicher zu sein.
Ich habe ja erst die Serie geguckt und war da schon sehr überrascht, dass das so ein unglaublicher Hype war. Also man kam ja bei Instagram überhaupt nicht mehr um diese Serie drumherum. Und was mich am meisten verwundert hat, dass Frauen über 50 komplett durchgedreht sind wegen der Serie. Also wirklich Instagram voller Statements wie diesem zum Beispiel. Eine Frau, siehst du, wie erkläre ich meinem Mann, dass ich in einen 20-jährigen Eishockeyspieler verliebt bin? Oder ich bin 51, habe Söhne älter als Garrett, aber ich kann nicht aufhören, die Serie zu gucken, während die ganze Hausarbeit liegen bleibt. Oder besessen ist noch untertrieben, hat eine andere Frau geschrieben. Und auch noch, diese Serie ist für uns gemacht, also für uns Ende 40-Jährige, Anfang 50-Jährige mit Dirty Dancing, Anspielungen und der 80er-Jahre-Musik. Und sie findet es voll okay, sich in fiktionale Eishockeyspieler zu verlieben, auch wenn man glücklich verheiratet und in den Wechseljahren ist. Und das fand ich übrigens interessant, diese Dirty Dancing-Anspielung, die gibt es ja im Buch gar
nicht. Nein, überhaupt nicht.
Die fand ich ja auch ganz lustig in der Serie und dann dachte ich so, vielleicht eine Zielgruppenerweiterung tatsächlich schon bewusst gemacht von den Machern der Serie.
Also es ist ja solide und ich verstehe auch, dass man sich gerne gut aussehende junge Menschen anguckt, aber dieses Obsessive.
Ja, dass das jetzt ganz was Besonderes ist und so wahnsinnig untoxisch.
Ich meine, wir alle waren mal irgendwann in unserem Leben in Schauspieler verliebt und du nicht.
Nee, nie. Wirklich nicht.
Wirklich nie. Okay, fast alle waren irgendwann mal in ihrem Leben in Schauspieler verliebt oder Boygroup-Stars wenigstens.
Nee, ich war nicht. Ich habe auch nie ein Bravo-Poster an der Wand gehabt. Ich fand das schon immer seltsam.
Timmy, der Hund von Annette Blyton?
Ja, in Buchcharaktere natürlich. Jetzt nicht verliebt, aber Buchcharaktere war, hätte ich mir sofort an die Wand gehängt.
Also das kann ich ja nachvollziehen, aber das ist dann so ausufert,
ja,
weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwierig, weil auch da werden dann ja Menschen sexualisiert. Und das kann man für sich ja von mir aus beim Betrachten schön finden, ist dann aber so nach außen zu kehren. Also man stelle sich das Umgekehrte vor. Eine Reihe von 50-jährigen Männern würde so sich darüber auslassen, dass es doch diese wirklich heiße junge Frau gibt in einer anderen Ballettserie. Dann hätten wir eine ganz große Sexismusdebatte und zwar zu Recht. Und dann, finde ich, sollten wir hier auch ein bisschen Vorsicht walten lassen, wenn wir über diese Serie sprechen. Natürlich zielt sie genau darauf ab. Natürlich sind auch deshalb die Menschen, die dort Schauspieler sind, alle auch nicht medium ugly, sondern alle auch schon sehr gut aussehend. Aber meine Güte, das gibt es auch in so vielen Serien. In jeder Serie, die ich kenne, sind die Menschen gut gebaut, oder?
Ja, ich verstehe es auch
jeder,
nicht. Also nicht in jeder, nee, aber das ist ja eigentlich wirklich hauptsächlich eine Teenie-Serie. Ich gucke das ab und an mal ganz gerne. Ich gucke auch gerne schöne Menschen an, aber bei dieser Serie habe ich auch viel gespult, weil da doch einige Längen, also wenn man halt so ein Buch, was jetzt nicht irrsinnig plotintensiv ist, dann auf 8 Folgen oder wie viel das waren, ausweilt, dann kommen so ein paar Längen und ich habe dann diese ganzen Musikpassagen. Justin ist ja in der Serie nicht ein Footballstar, sondern ein Musiker und er wurde auch recht viel gesungen. Das habe ich alles überspult. Und dann auch
aber
so,
das, also ich mag ja Serien, in denen gesungen wird.
Ach,
ja, doch. Ganz, ja, gut, ganz
Musik,
groß.
Aber die Musik hat mir auch nicht gefallen. Und lange, bedeutungsvolle Blicke, die mit Musik untermalt sind, das habe ich dann überspult. Also
ja,
ich konnte es dann doch nicht so richtig nachvollziehen.
Ja, da bist du ganz einer Meinung mit Martina. Die hat uns nämlich geschrieben und sagt, die Serie wird den Büchern nicht gerecht. Die Protagonisten in der Serie sind ohne jedwede Tiefe und die Handlung ist zum Teil wirr aus Teil 1 und 3 der Buchreihe zusammengewürfelt. Vielleicht habe ich deswegen nicht so viel nicht verstanden. Ich kenne ja nur Teil 1.
Das kann sein, aber es gibt auch eine gegenteilige Meinung, zum Beispiel von Katharina, die die Serie super fand, also nicht ich, offensichtlich, und die Bücher auch erst danach gelesen hat und von den Büchern sehr enttäuscht war. Die Love Story im Buch fand sie sehr unglaubwürdig. Ich fand sie ja eigentlich noch unglaubwürdiger in der Serie. Und Yvonne allerdings ist ein krasses Briar-Universum-Fangirl sowieso schon gewesen und findet die Serie und die Bücher super. Also sehr viele verschiedene Meinungen.
Ja, dann kann ich noch eine Zuschrift von Jan ergänzen. Ähnlichkeit mit lebenden Personen sind gewollt. Ich brauche die Staffel nicht weitergucken.
Ja, soweit erstmal zu Off-Campus The Deal. Wir werden später in dieser Folge nochmal darauf zurückkommen, denn wir haben uns mal so zwei Experten dazu eingeladen. Dazu später.
Genau, ich bin sehr gespannt, aber zunächst müssen wir natürlich auch über ein paar Bücher reden, die vielleicht ein bisschen mehr Tiefe haben als Off-Campus.
Aktuelle Bücher für dich.
Ja, auf jeden Fall. Apropos Tiefe, guck mal hier, ich habe es extra mitgebracht. Pause von Lena Kupke habe ich mitgebracht und ich liebe das Cover.
Ja.
Das ist nämlich so mit so vertieften oder erhöhten, wie man es nimmt, Buchstaben drauf, erhabene Schrift, so, das mag ich ganz gerne. Ich habe beim Lesen die ganze Zeit da so drüber gestrichen.
Sehr
oder?
Schön, das doch, fühlt sich sehr schön an. So Relief, kann man das sagen?
Ja, ja, Relief kann man, glaube ich, absolut sagen. Das ist ein Debütroman. Ich hatte entsprechend überhaupt keine Erwartungen daran und war am Anfang tatsächlich ein bisschen irritiert, weil der Anfang so ähnlich ist wie in Halbinsel von Christine Bilkau. In Halbinsel hat eine junge Frau einen Zusammenbruch, als sie einen Vortrag hält und zieht danach wieder bei ihrer Mutter ein. Und in diesem Buch Pause von Lena Kupke hat eine junge Frau eine Panikattacke, als sie einen Vortrag hält und zieht danach wieder bei ihren Eltern ein. Aber der Ton ist doch ganz, ganz anders als bei Christine Bilkau. Lena Kupke ist eigentlich Comedian und das ist übrigens nicht immer die beste Voraussetzung für einen gelungenen Roman. Und ich war die ersten 30, 40 Seiten auch wirklich sehr skeptisch und dachte so, oh, noch eine Geschichte über so eine psychisch labile Mitte-30-Jährige, die Burnout hat und dann widerwillig bei ihren spießigen Eltern abhängt. Aber irgendwas hat mich irgendwie dranbleiben lassen und dann mochte ich das immer mehr, je weiter ich gelesen habe. Was ist der Plot? Hannah, so heißt die Ich-Erzählerin, die zieht also wieder bei ihren Eltern ins Einfamilienhaus in Lüneburg ein, nachdem sie diese Panikattacke im Job hatte. Sie schläft wieder in einem 90 cm breiten Bett neben einem überdimensionalen Drucker im ehemaligen Kinderzimmer, das jetzt aber das Arbeitszimmer des Vaters ist. Und alles ist gleichermaßen fremd wie vertraut. Die Gewohnheiten der Eltern im Ruhestand, dieses durchgetaktete, manchmal bemühte, manchmal geradezu absurde, aber manchmal eben auch sehr liebenswerte, was man dann in seinem Elternhaus antrifft. Die alte Umgebung, die man ja eigentlich nur als Kind kennt. Und jetzt kommt man da wieder als Erwachsene hin. Gemähte Rasengrundstücke, ordentliche Vorgärten, Rollläden mit Zeitschaltuhr, unaufgearbeitete Konflikte, auch mit ihrer Schwester kommen dann hoch, Erinnerungen an früher. Dann gibt es so typische Sätze, so Begegnungen mit alten Bekannten wie Simone zum Beispiel, die bei Ernstings Family arbeitet und Hannah ein unvorteilhaftes Modalkleid aufschwatzt. Da musste ich zum ersten Mal richtig lachen. Du auch? Du lachst jetzt.
Ja, ich habe auch dabei gelacht. Also mir ging es ähnlich. Ich war am Anfang ziemlich skeptisch. Der erste Satz, Hannah, die Ärztin, ist jetzt da und die ist eine richtige Boss-Bitch. Da dachte ich, och nö, will ich nicht lesen, nicht mein Ton. Und dann bekommt es so etwas, ja, auf der einen Seite Liebenswertes, aber auch so was Wahres, was da so mitschwingt, wenn sie wieder bei ihren Eltern ist. Und die Eltern haben sich halt längst darin eingerichtet, dass die Kinder aus dem Haus sind, wollen auch gar nicht, dass sie da ist. Trotzdem sehen sie ja, wie schlecht es ihr geht und wollen ihr die Stabilität geben, freuen sich ja irgendwie auch und wissen überhaupt nicht, damit umzugehen. Und wenn dann immer so an kleinen Beispielen gezeigt wird, dass die Mutter sich große Sorgen macht, die eingeübten Routinen kommen aus dem Ruder, ich muss jetzt schlafen, wir müssen jetzt das machen, gemeinsam jetzt gute Nachttee trinken. Oder ihrer Tochter immer noch nicht zutraut, dass sie eine Waschmaschine bedienen kann, weil Töchter können das ja einfach nicht, bis sie irgendwann ausziehen und man nie mitkriegt, dass sie schon längst seit vielen Jahren selber Wäsche waschen. Oder dass sie Sorge hat, dass sie die teuren Kosmetika aufgebracht werden. Und all das versucht in so einer Mischung aus Liebe, sie ist ja schließlich die Mutter, und Genervtheit rüberzubringen. Das fand ich wirklich stark beschrieben. Ich habe mich erinnert, ich habe nach meinem Auslandssemester mal für 2 Wochen wieder bei meinen Eltern gewohnt und ich liebe meine Eltern über alles, aber ich wusste nach diesen 2 Wochen, ich muss unbedingt mir wieder eine Wohnung suchen. Und das fängt sie wunderbar ein, finde ich.
Ich finde auch, ich mochte total dann auch den Humor und die Geschichte und auch die Geschichte hinter der Panikattacke. Wollen wir hier nicht verraten, es wird in einigen Rezensionen verraten, das finde ich eigentlich schade. Weil ja,
man ahnt es relativ schnell.
Ja, aber man ahnt es, aber aber ich würde es trotzdem nicht verraten an dieser Stelle. Und ich finde, es wird so sehr gut durchgezogen. Ist ja nicht einfach so ein Millennium-Burnout, den sie hat, sondern das ist wirklich eine berührende Geschichte. Und ja, es ist auch ein bisschen Klischee dabei, aber ich habe, wie gesagt, vieles wiedererkannt. Zum Beispiel, als die Schwester nach Hause kommt zu den Eltern, sagt der Vater, hoher Besuch. Und original diesen Satz hat mein Großvater immer gesagt, wenn wir zu Besuch kamen und solche Dinge.
Ja, und Klischees braucht man ja, weil Klischees machen es dann ja auch witzig, weil man sie eben wiedererkennt. Das funktioniert. Ich finde sie immer dann stark, wenn sie bei der Eltern-Tochter-Geschichte bleibt. Einige von den anderen Sachen, Ernstings Family war super. Die Postfiliale, wo auch eine ehemalige Bekannte arbeitet, die dann akribisch jeden Buchstaben nachverfolgt und sich an jede Regel hält, bevor sie ein Paket rausgibt. Da kam bei mir so ein leichtes Komm-doch-mal-voran-Vibe auf. Das war mir zu gewollt Slapstick. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Also im Großen und Ganzen hält sich hier die Waage zwischen Humor und gut erzählt und Ernsthaftigkeit wirklich sehr, sehr ausgeglichen.
Ja, ich dachte auch kurz als ein Mann ins Spiel kommt, auch hier verrate ich nicht so viel, da dachte ich kurz, wäre das nötig gewesen? Und das wird dann aber auch eine richtig gute Geschichte, finde ich.
Stimmt. Wirklich auch schön beschrieben. Und auch da ist der Mann viel vielfältiger beschrieben, als wir es zum Beispiel von Colin Hoover kennen.
Ja, also da wollen wir ja gar keine Vergleiche zu Colin Hoover jetzt sehen. Nee, also das hat mir wirklich gut gefallen. Lena Kupke, Pause, erschien bei DTV, 320 Seiten, 23 Euro, Debütroman. Also Lena, ich hoffe, du schreibst bald was Neues.
Ich habe ein Buch mitgebracht, das mich inspiriert hat, eigentlich von einem Buch, was du zuletzt mal vorgestellt hattest, nämlich Die Riesinnen von Hannah Heffner, das ich übrigens auch ziemlich gut fand.
Ach, das ist ja schön.
Es ist auch ein Roman über Frauengenerationen, allerdings diesmal sogar 4 statt 3 und heißt Unerwünschte Töchter von Miriam Karbe. Es geht eben um 4 Frauen im 20. Jahrhundert. 4 Frauen, deren Namen alle mit M beginnen. Margarete, Marianne, Monika und Miriam. So schön kann man sich immer gut merken. Die müssen auch so heißen, als eigentlich die Großmutter will, dass die eine Tochter bitte doch Dorothea heißen soll. Das ist ein richtiger Goethe-Name. Hermann und Dorothea. Setzt sich dann eben Marianne doch durch und nennt ihre Tochter Monika. Und so wird sie eben keine Dorothea. Die Familie lebt in Dresden. Zur oberen Schicht gehört sie, zum Bildungsbürgertum. Männer spielen keine besonders große Rolle. Es gibt immer mal welche, aber dann kommen Weltkriege oder Afrika-Aufenthalte oder anderes. Und sie sind meistens
schon
relativ
schnell verschwunden.
Es geht also wirklich um die Frauen, die aber auch noch etwas anderes verbindet. Darauf spielt der Titel an, Unerwünschte Töchter. Sie sind alle auf die ein oder andere Art nicht gerade Wunschkinder. Sie kommen entweder bevor die Eltern offiziell geheiratet haben oder überhaupt heiraten. Sie sollten eigentlich ein Junge sein. Sie haben die falsche Hautfarbe, also nicht das, was die konservativeren Familienteile sich gewünscht hätten, ein weißes Kind. Denn Miriam, die Enkelin, die 4. in der Reihe, die ist schwarz. Und Miriam, hier schwingt zu einem großen Teil auch die Lebensgeschichte von Miriam Karbe mit, der Autorin. Sie erzählt nun eben in dem Roman die Geschichte dieser 4. Am Beispiel von Tagebüchern, am Beispiel aber auch eines Schrankes, den ihre Urgroßmutter Margarete mal bestellt hat und den jede der Frauen anders nutzte. Und das hat mir als Bild schon so schön gefallen, wie dieser Schrank, den man weitergibt als Stück, wieder in jeder Generation eben irgendwie doch aufbewahrt wird. Das ist ja der Schrank von Oma, Uroma, Mama. Aber man weiß nicht so ganz, was damit anzufangen. Da heißt es, meine Urgroßmutter hatte den Schrank ihren heiligen Dichtern geweiht, meine Großmutter den Spielereien, die sie fröhlich machten, meine Mutter hat ihn wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugefügt, wenn auch mit kleinen Variationen, und ich, also Miriam, ich habe hineingestellt, was sie über ihr Leben geschrieben haben, die vielen Tagebücher, die sie hinterlassen haben. Und diese Tagebücher sind dann die Grundlage, aus denen sie, finde ich, wirklich Szenen macht, die mir in Erinnerung geblieben sind, als Margarete als kleines Kind abgelichtet werden soll von einem Fotografen, das war Anfang des 20. Jahrhunderts noch was ganz Besonderes, wird sie herausgeputzt, wird sie fein gemacht, der Fotograf kommt nicht, sie langweilt sich, geht mit ihren kleinen Schwestern spielen, schaukeln, so stark schaukeln, dass die kleine Hanni sich dann auf ihr Sonntagskleid übergibt. Und das sieht man dann auch auf dem Foto, dass es offenbar auch wirklich gibt, dass sie da ein merkwürdiges Kleid anhat, was nicht so ganz passt. Also ich finde, es gelingt ihr wirklich, Tagebucheinträge jetzt nicht nur so runterzuschreiben, sondern in lebhafte, lebendige Szenen zu übertragen. Bei allen 4 Figuren. Und gleichzeitig spürt man, finde ich, auch sehr stark, wie der Geist der Bundesrepublik eben auch mit seinen jeweiligen Moralvorstellungen mitschwingt. Was darf man eigentlich als Frau, was darf man nicht? Und jede dieser Frauen muss auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben um ihren Platz in der Welt kämpfen. So. Mir hat es gut gefallen.
Offensichtlich. Ich hatte das Buch ja schon länger zu liegen, also bevor du gesagt hast, dass du es in die Folge mitbringst, und habe sehr viel Gutes darüber gelesen und mich drauf gefreut und hatte aber irgendwie was anderes erwartet. Es hatte seine Momente, also dieses Gesellschaftspanorama. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Nesthäkchen-Vibes, auch gerade bei dieser Geschichte mit dem Kleid. Das lag ich irgendwie so ein bisschen wie so ein Nesthäkchenbuch. Es war mir dann wirklich einerseits befremdlich viel Bildungsbürgertum, also Margarete, die erfährt, dass ihr Vater eine Geliebte hat und sich direkt mal mit dem Lyrikschatz hinsetzt, um die Nachricht durch Gedichte zu verarbeiten. Auf den ersten 50 Seiten, das kann man ja im PDF sehr schön nachgucken, ist 44 Mal von Goethe die Rede. Die kleinen Schwestern zeichnen natürlich Balletttänzerinnen von Degas nach. Im Museum weint Marianne vor der Skulptur des Ganymed, der den Adler des Zeus tränkt. Als ihre Mutter sehr ungehalten auf die Schwangerschaft reagiert, holt Marianne als erstes mal den Faust aus dem Bücherregal, auch wieder zur Verarbeitung. Und dann auch, wie Monika auf diese Freundin, diese ungebildete Marion herabblickt, weil die nicht weiß, was gemeint ist, wenn Monika Hic Rhodus, Hic Salta zu ihr sagt. Was auch dem ungebildeten Leser nicht weiter erklärt wird, Jan. Was heißt das denn?
Hier ist Rhodus, hier bin ich gesprungen.
Ja, hier springe ich. Und woher ist das? Was bedeutet das?
Das ist mit Sicherheit aus einem klassischen Werk. Möglicherweise ist es Cäsar?
Ah, fast Aesop.
Aesop?
Eine Fabel. Aesop. Beweise hier und jetzt, was du kannst. Also, das war mir echt ein bisschen too much.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich finde aber, dass es schon gebrochen wird, also dass da auch deutlich wird, wie lebensunfähig sie eigentlich auch sind, weil sie als höhere Töchter nur mit diesen Sachen in Verbindung gebracht wurden. Und ich glaube schon und kenne aus anderen Romanen der Zeit, dass man damals eben Degas-Figuren zeichnete. Das gehörte einfach mit dazu und machte dich aber natürlich fürs wirkliche Leben nicht gerade zu einer resilienteren Person.
Ja, ich habe das schon auch verstanden, warum sie das gemacht hat. Ich fand es halt wirklich ein bisschen zu viel. Ich hatte das dann auch schon nach der 20. Erwähnung von Goethe verstanden, warum das da drin steht, warum die so drauf sind. Und ich habe mich dann ein bisschen gequält. Ich finde, dieses irgendwie so eine sehr akribisch aufgearbeitete Familiengeschichte. Und diese Tagebücher kommen ja zwischendurch immer vor. Es gibt immer zwischendurch Kapitel, wo die Autorin eher wie in so einem Sachbuch auf die Tagebucheinträge so guckt, teilweise auch zitiert und dazu auch ihre eigenen Gedanken so äußert. Und das hat mich so rausgeworfen immer. Da dachte ich so, konzentrier dich doch auf diese Geschichte, die ja schon auch schön erzählt ist. Und da schwingt ja sehr viel mit, diese deutsche Geschichte von, wann fängt das an, 1900?
Ja, sogar ein bisschen früher noch.
Ja, bis heute im Grunde. Das ist ja schon interessant, dieses zwischendurch Betrachtung der Tagebücher und wie ist es eigentlich in echt und so, das hätte ich nicht gebraucht.
Okay, verstehe ich. Ich mag solche Metaebenen ja ganz gerne, wenn da mal so eine kleine Brechung reinkommt, weil sie...
Ich habe nichts gegen Metaebenen grundsätzlich, aber diese habe ich nicht gebraucht. Genau.
Also mich haben sie nicht gestört. Ich finde, sie tun dann eben nochmal eine andere Ebene auf, die mir ganz gut gefällt, um nochmal diesen Spiegel zu machen. Ah ja, es sind ja Tagebücher. Na, dadurch lese ich dann auch anders, wenn ich das
weiß. Na klar, man liest es natürlich anders, weil man eben dann immer darauf hingewiesen wird, das ist nicht einfach eine ausgedachte Geschichte, sondern das beruht wirklich auf Tatsachen. Und diese Großmutter, die hat anscheinend wirklich diesen ganzen Goethe gelesen und die hat wirklich Trost im Lyrikschatz gesucht. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch gesagt, also Leute, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Das macht doch keiner in echt.
Ja, ich denke jetzt gerade an meinen Großvater und ich glaube, es gab keinen Tag, wo er nicht Goethe gelesen hat in seinem Leben.
Okay.
Aber gut. Gut, ich glaube, die Unterschiede sind klar. Ich verstehe, dass es einmal ein bisschen zu viel sein kann. Mich hat es nicht gestört. Ich finde, es überwiegt dann eben doch diese stark erzählte Familiengeschichte, diese starken Charaktere, die vorgestellt werden, diese vier unterschiedlichen Frauen und gerade eben auch dieses Verschieben in den Moralvorstellungen. Wenn dann die Großmutter noch sagt, dieses Kind darf nicht geboren werden, weil es ja ein uneheliches, schwarzes Kind ist und wie man dann aber trotzdem auch Ansichten im Laufe der Zeit ändert, das finde ich da schon sehr stark herausgearbeitet. Also,
das kann ich unterschreiben.
Miriam Kabe, Unerwünschte Töchter, ist bei Hansa erschienen, hat 576 Seiten und kostet 26 Euro. Und mir kommt es so vor, ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina, dass gerade nicht nur Eishockey-Sport-Romance-Romane im Trend sind, sondern auch genau solche Familiengeschichten über mehrere Generationen, vor allem auch verschiedene Frauengenerationen. Hast du das Gefühl auch oder sind es jetzt nur die Riesinnen?
Ja,
und
ich überlege gerade, das ist natürlich sehr auffällig, diese Parallele zu den Riesinnen. Hast du noch andere Beispiele?
Ich habe Weltenwechsel von Marion Kraft, da geht es auch um drei Frauen, auch Persons of Color, zumindest die dritte. Auch das sind drei Frauen in Deutschland über unterschiedliche Generationen. Aber vielleicht gehen Familiengeschichten auch einfach immer.
Familiengeschichten gehen wahrscheinlich auch immer. Und ich habe nochmal geguckt, weil wir ja gerade bei diesen New Adult Book Talk Romanen wie The Deal ja auch oft über Tropes reden. Und auch in Familienromanen gibt es Tropes, wie das von dir schon eben erwähnte Generationstrauma. Ein tragisches Schicksal, das sich irgendwie wiederholt. Oder das Familiengeheimnis natürlich. Das alte Familienanwesen, was oft eine Rolle spielt, ja auch hier bei Miriam Kabe. Mhm. Auch chronologische Sprünge gern genommen in Familienromanen.
Überhaupt Tropes, das ist ja ein Begriff, den wir ganz oft verwenden. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was ist eine Trope? Für alle, die nicht so sehr im New Adult Bereich drin sind.
Im Grunde ist es so eine Art Motiv, ne? Oder ein Thema, also oder so ein übergeordnetes Motiv, wie eben Enemies to Lovers, dass sich zwei Leute treffen, die erstmal total verfeindet sind und sich dann natürlich doch irgendwann toll finden. Oder was hatten wir noch? One Bad Trope, dass zwei Leute, die meistens verfeindet sind, aus irgendeinem Grund irgendwo zusammen übernachten müssen, wo es dann halt auch aus irgendeinem Grund nur ein Bett gibt, wo sie dann natürlich gemeinsam und oder wer nimmt das Sofa oder was hatten wir noch? Meet Cute.
Meet Cute, ach ja.
Das mochtest du doch auch sehr gerne. wo sich Leute zufällig treffen mit so einer Ungeschicklichkeit, dass der eine gießt dem anderen Kaffee über einen Pullover oder jemand fällt vor jemandem hin oder sowas. Und dann
Szenen, die das Leben schrieb.
Ja. Mal. Genau, und gehen dann sehr schnell wieder auseinander und denken dann hinterher so, ach, das war doch irgendwie ganz niedlich.
Ja, ja, es gibt also Tropes, das hat übrigens dann nichts mit dem Tropenverlag zu tun,
nein.
Gar nicht, sondern Tropes sind eben Motive, die ein Buch ganz gut charakterisieren können. Und es gibt eben auch Menschen, die suchen dann Bücher mit bestimmten Tropes. Und da wollen wir stärker einsteigen in dieses Thema und holen uns mal podcastübergreifende Hilfe. Denn die Hosts vom Bücherpodcast Ausgelesen, Josie und Sarah, die beschäftigen sich seit 2020 in ihrem Podcast regelmäßig damit, bei welchen Love Stories Tropes denn jetzt gerade funktionieren, wie sie funktionieren und was besonders im Trend ist. Also Expertinnen bei den Romance Tropes. Und Josie schreibt selbst auch Bücher. Sie ist 2024 BookTok-Autorin des Jahres geworden, weiß also auch, das waren Bestseller, wie man diese Tropes dann auch in gute Geschichten umsetzt.
Also mit wem könnten wir besser auch nochmal darüber reden, was ist eigentlich los bei Off Campus, warum ist die Serie so beliebt und taugen eigentlich diese Bücher nach 10 Jahren auch in den Augen der Expertin?
Mal sehen, ob sie es so finden wie wir.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Und da sehe ich sie schon auf dem Bildschirm, die beiden, also jetzt passt das Popcorn perfekt, wie beim Kino gucken. Hallo Josie, hallo Sarah, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
Ja, schön, dass ihr Zeit habt. Ihr seid an ganz unterschiedlichen Orten, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, auch neu für uns. 2 Gäste auf 2 Bildschirmen an 2 Orten. Wo seid ihr gerade?
Ja, jeweils zu Hause.
Ja, genau. Das ist ganz unspektakulär. So nehmen wir tatsächlich auch immer auf. Also wir wohnen gar nicht so weit voneinander weg, aber genau, sind jeweils bei uns an den Schreibtischen.
Wir haben euch ja schon groß angekündigt als absolute BookTok New Adult Expertinnen und als Podcast-Kolleginnen natürlich. Was würdet ihr mal sagen für alle, die euren Podcast nicht kennen? Was ist der USP von eurem Podcast?
Also was ich jetzt sagen würde, was halt viele uns rückmelden, ist, dass es sich halt anfühlt, weil so fühlt es sich auch für uns an, als würden 2 beste Freundinnen einfach FaceTime und ihr seid halt dabei. Also wir machen halt FaceTime an, wir reden miteinander über die Themen oder Bücher, die halt eben gerade eine Rolle spielen und wir vergessen manchmal, dass wir das dann noch ins Internet hochladen.
Welche Rolle spielt denn Sport in eurem Leben? Josie, ich habe gelesen, du bist gern auf dem Fußballplatz, also du bist eigentlich auch da Expertin.
Ja, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja, okay, doch, ich spiele mein Leben lang schon Fußball, also das auf jeden Fall. Generell ist Sport für mich so ein extremer Ausgleich. Also ich merke das immer, wenn ich irgendwie den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, dann freue ich mich richtig, nochmal rauszugehen, irgendwie zu laufen. Und ich habe es auch letztens gemerkt, der Fußballplatz ist für mich vor allem so der Ort ganz weit weg von Büchern, den man auch mal braucht, wo man einfach nur man selbst sein darf und mal ein bisschen meckert und eine gelbe Karte dafür kassiert und einfach weiß, das passt jetzt.
Das ist interessant. Was ist für dich der Ort, der am weitesten weg ist von Büchern?
Eine sehr gute Frage. Sport, wobei ich lese ja im Fitnessstudio immer Bücher, wenn ich da unterwegs bin.
Auf dem Laufband.
Auf dem Laufband, genau, damit die Zeit schneller verstreicht. Das ist so ein toller Indikator, um zu gucken, wenn ich nach einer halben Stunde schon hektisch und außer Atem auf die Uhr gucke, dann ist es kein gutes Buch.
Okay, das mache ich nie. Also es ist ja auch nicht weit weg von Büchern. Sarah, was ist dein Ort weit weg von Büchern?
Ja, bei mir auch der Sport. Also ich habe ja tatsächlich bis vor einem Monat Leistungssport gemacht. Also ich habe getanzt in der ersten Bundesliga, auch auf Meisterschaften.
Wow. So Paartanz oder Ballett?
Nee, Gardetanz tatsächlich. Aber halt hat bei uns gar nichts mehr mit Fasnacht oder Karneval oder wie man es jetzt so in Deutschland gerade nennt. Es hat bei uns gar nichts mehr damit zu tun, sondern nur Turniere.
Oh.
Und das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht und bin jetzt quasi mit meinen 25 Jahren in Tänzerinnenrente gegangen.
Gardetanz, das ist für uns alles sehr weit weg. Ich glaube, die Sportart gibt es in Norddeutschland gar
Wobei
nicht.
Wobei auch Katharina mal fast Profitänzerin war. Fast.
Naja, fast, aber im Paartanz. Also, aber das ist extrem übertrieben.
Gut, aber wenn Sport für euch eigentlich so weit weg ist von Büchern, wie geht's euch denn dann, wenn ihr ausgerechnet dann Sports-Romance lesen müsst?
Bei mir kommt's krass auf die Sportart drauf an. Also ich finde Sports Romance auch einfach mal richtig schön, weil das halt dann einfach so in dieser sportliche Teil mit drin ist und man dann irgendwie mit einigem relaten kann. Aber ich kann zum Beispiel quasi keine Fußball-Romance lesen. Das ist mir dann zu nah dran. Oder ich wurde auch schon häufiger gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal so eine Fußball-Romance zu schreiben. Und ich war so wirklich auf gar keinen Fall. Mhm. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz eine coole Kombi.
Wobei es ja wirklich auf der Hand liegt. Aber Sarah, wie ist es bei dir?
Ich habe jetzt, glaube ich, so ein bisschen einen Punkt erreicht, wo ich fast ein bisschen übersättigt bin von Sports Romances. Aber an sich, also ich lese generell total gerne sehr abwechslungsreich. Ne? Ich kann jetzt nicht 10 Liebesromane hintereinander lesen, ich kann aber auch nicht 10 Krimis hintereinander lesen.
Mir ist ja bei Sports Romance oft zu wenig zum Sport. Ich finde es ja immer ganz cool, wenn man so Sachen nochmal lernt. Und wenn ich so eine andere Sportart kennenlerne, finde ich es eigentlich total interessant. Und deswegen denke ich manchmal so, hey, paar mehr Regeln hätten mich jetzt schon interessiert.
Ich glaube, es gibt aber auch extrem viele Leute, die gerade das abschreckt. Also das liest man auch immer wieder in Rezensionen, dass die Leute sagen, ja, die Geschichte war zwar ganz toll, aber Tennis juckt mich kein bisschen. Deshalb hätte das jetzt nicht sein müssen. Also ich glaube, da ist es extrem schwer, es den Leuten wirklich recht zu machen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich mag das auch gerne.
Wir müssen jetzt mal über Off-Campus reden. Ja. Wir haben ja am Anfang schon uns über den Bestseller gar nicht, wir haben es gezogen als unseren Bestseller. Wir waren uns einig. Jan fand es sogar auch gut, obwohl Jan manchmal mit solchen Büchern nicht so gut relaten kann. Also hattet ihr das Buch gelesen schon damals, als es erschienen war?
Ich habe es vor 2 Jahren oder so, habe ich die ersten beiden Bände der Reihe habe ich gelesen. Ich glaube, es war 2024 irgendwann, ja.
Okay, und jetzt kurzes Urteil, Buch, Serie und im Vergleich?
Ich leide so ein bisschen darunter, dass ich mir sehr schlecht Details merken kann aus Büchern, die ich vor einer ganzen Weile gelesen habe. Deshalb konnte ich die Serie auch sehr gut aufs Neue genießen, weil ich nicht wirklich mich an viel erinnert habe. Aber ich würde sogar sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, finde ich die Serie besser, weil sie auch ein bisschen zeitgemäßer ist. Also ich weiß gar nicht, wisst ihr zufällig, wann die Bücher das erste Mal erschienen sind?
2015.
Genau, so um den Dreh. Und ich finde, das merkt man den Büchern auch an, dass da viele Dinge nicht mehr unbedingt zeitgemäß sind.
Ja, es gab noch SMS, wird sehr viel gesimst.
Ja, aber ich meine eben auch so, ja, vielleicht Werte, für die man heute steht, dass man heute über Frauen anders reden würde oder Sexualität. Und ich fand das in der Serie viel besser umgesetzt, muss ich sagen. Also ich finde, da haben sie die Geschichte gut genommen und in eine zeitgemäße Form gebracht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Also mir ging es gerade im Vergleich zu Heated Rivalry so, dass ich doch erleichtert war, wie wenig Sex in diesen Büchern vorkam.
Okay, Heated Rivalry ist ja aber auch wow.
Ja, kaum Handlung, meinst du?
Ja, also als ich es damals gelesen habe, habe ich auch gesagt, so nach 50% dachte ich, es könnte jetzt schon auch noch ein bisschen Plot dazukommen.
Ja, so ähnlich ging es mir auch.
Das fand ich zum Beispiel anders.
Krass, weil ich fand dann hinten raus war richtig viel Plot und ich habe es richtig mitgefühlt und ich war so, das ist eine tolle Geschichte und auch sehr empowernd und wichtig und gerade auch irgendwie in so einem Leistungssport mit Männern ist es ja auch immer noch, also es ist ja einfach immer noch so, aber so die ersten 50% dachte ich, okay, wild, spannend.
Ja, oder halt auch nicht. Ihr lest ja, ihr lest ja nicht nur, aber sehr, sehr viel New Adult. Es ist ja oft schon auch more of the same, oder?
Ja, also es ist in etwa so, wie wenn ich einen Thriller lese und mich drüber beschwere, dass ständig Leute sterben. Also es ist ja das, wofür das Genre steht, New Adult, wobei es ja auch eigentlich nur ein Subgenre vom Liebesroman ist. Aber ja, ich habe das tatsächlich, wenn ich jetzt 3 New Adult oder vielleicht sogar Sports-Romance-Geschichten hintereinander lese, denke ich, okay, ich brauche jetzt mal was anderes, was ganz anderes. Und dann lese ich auch gerne mal was ganz anderes und dann kommt man doch irgendwie wieder dahin zurück. Also ich glaube, ja, die ähneln sich oft sehr. Manche stechen dann auch wieder raus. Ich fand zum Beispiel Heated Rivalry, obwohl es ja trotzdem eine Sports-Romance ist, in der es eben auch viel um Sex geht. Ich weiß gar nicht, wie oft darf ich hier Sex sagen?
Wir sind ja, da sind wir unbegrenzt. So
ich glaube, das kannst du nicht mehr
toppen. Jan hat es vorhin schon sehr, sehr oft gesagt.
Okay, dann aber obwohl Heated Rivalry auf eine Art sehr ähnlich ist, aber eben auch mal ganz anders. Also es gibt so eine und solche Geschichten, und ich rate einfach immer dazu, und da stehen wir im Podcast auch dafür, einfach abwechslungsreich lesen. Und dann stellt sich so ein Ermüdungseffekt auch nicht ein.
Guck mal, da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit zwischen unseren beiden Podcasts. Dafür stehen wir ja auch. Wir lesen von bis. Mhm. Wir hatten heute Goethe, Kleist und Sex schon in den ersten 3 Viertelstunden.
Und es kommt noch Nature Writing, sowas in der Art. Aber wird das nicht auch erwartet? Also wir haben über Tropes ja auch schon viel gesprochen, Enemies to Friends to Lovers, das funktioniert ja seit Jane Austen immer und immer wieder und erfolgreich. Man liest es doch genau deshalb, oder? Also es wäre doch auch merkwürdig oder würde wahrscheinlich eher LeserInnen enttäuschen, wenn jetzt plötzlich eine Sports-Romance eine ganz andere Drehe kriegte, oder? Also wenn Garrett und Hannah sich nicht gekriegt hätten.
Ja, ich sage ja und nein. Also ja, definitiv, weil ich glaube, gerade bei so einer Sports-Romance und wenn man dann einfach mit Erwartungen spielt und sagt, das ist irgendwie die nächste Love-Story und da könnt ihr mitfühlen und so, auf jeden Fall. Aber ich sag auch nein, weil zumindest, da haben wir jetzt zusammen in den letzten Wochen viel drüber gesprochen, dass wir auch sagen, wir haben so ein bisschen das Bedürfnis nach was anderem, nach was Neuem, wo es eben nicht immer das Gleiche ist. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir, glaube ich, alle auf BookTok älter werden und immer mehr lesen und halt nicht mehr so dieses, ich habe Lesen neu entdeckt und bin Erstleserin und möchte alles lesen, sondern vielleicht ist es ja genau das, vielleicht ist es ja spannend, mal ein Buch zu lesen, wo die beiden sich am Ende nicht kriegen. Mhm.
Man hört ja jetzt auch immer wieder, der große BookTok-Hype ist vorbei. Ist das ein Eindruck, den ihr teilt, Sarah?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass so die Zeit um 2024 wirklich eine ganz, ganz krasse Hype-Zeit war. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Aber also ich habe nicht das Gefühl, dass BookTok irgendwie irrelevant geworden ist. Die Dinge verändern sich ja immer. Es ist immer irgendwie ein Auf und Ab, ein Kommen und Gehen. Und vielleicht sieht es in einem Monat schon wieder ganz anders aus.
Was sind denn da jetzt gerade die Tropes oder die Erzählungen, die trenden? Also neben Sports Romance?
Ich würde sagen, so krass hat es sich gar nicht verändert. Es ist einfach diverser geworden. Also ich sage, der Trope Enemies to Lovers geht immer. Also wenn ich das draufballer, dann gibt es immer die Leute, die sagen, oh mein Gott, ich lese alles, wo das draufsteht. Aber es gibt viel, viel mehr Tropes. Und auch die Fraktion, die eben sagt, naja, langsam wird es ein bisschen lächerlich mit den Tropes. Also wir müssen nicht alles in diese drei Kategorien ballern. Ein Buch ist auch einfach mehr. Und auch viele Autorinnen, die sagen, ich will euch mit meinen Inhalten überzeugen und nicht irgendwie mit drei Worten, die ich jetzt versuche, da reinzuquetschen. Aber es verteilt sich halt mehr. Also weil dadurch, dass jetzt alle Verlage irgendwie noch mitmischen wollten und irgendwelche Imprints gegründet haben und noch mehr Bücher erscheinen, sind es halt nicht mehr 10 Bücher in einer Woche, auf die sich alles verteilt, sondern halt gefühlt 50 oder 100 oder so. Und das ist natürlich, dann gibt es jetzt wieder nicht dieses eine Buch, was alle lesen, sondern es verteilt sich halt viel mehr.
Ist ja auch sehr seltsam mit diesen Tropes, wenn man die Klappentexte oder teilweise auch die Verlagsvorschauen liest, da wird dann werden dann erstmal so 6 Tropes abgespult, die angeblich alle in dem Buch vorkommen und die werden auch immer wilder. Was ich interessant, das habe ich bei euch im Podcast gehört, Single Dad Romance. Da dachte ich kurz, das klingt fast wie ein Kink, aber ist auch ein beliebter Trope. Josie ist Fan, ne? Oder Josie, du bist Fan?
Was? Oh, jetzt höre ich euch ganz schlecht. Nein, also ja, ich liebe Single Dad. Ich kann nicht sagen, es ist mein Guilty Pleasure. Ich weiß doch auch nicht. Aber vor allem Single Dad Cowboy Romance. Ich muss gar nicht mehr über dieses Buch wissen, wenn das.
Warum?
Just a girl, Leute. Also wirklich. Ich weiß es nicht. Wenn ein Mann mit einem Kind gut umgeht und dann ist er so Single Dad und kümmert sich um das.
Und der Cowboy? Und der Cowboy?
Ich weiß es nicht.
Wild, ja.
Das ist ganz schrecklich, weil im echten Leben würde ich ganz weit wegrennen, wenn wir ehrlich sind. Aber in Büchern, Hand aufs Herz. Ich würde vielleicht einen Abend im Club nicht blinzeln, aber so am nächsten Tag würde Sarah dann schon sagen, Josie, jetzt mal ehrlich, sicher? Und dann vielleicht eher nicht.
Nee. Aber das ist doch ein sehr netter, sehr attraktiver Mann auf jeden Fall auch. Warum sollte man da wegrennen?
Ja, je nachdem. Also in den Büchern ist es ja dann schon oft so, dass es so dieses, er ist der Mann und er muss sie retten und er ist einfach der Starke in der Beziehung. Und ja, so diese Sachen, das mag ich irgendwie gar nicht. Nee.
Aber im Buch schon. Also in echt nicht, aber im Buch schon.
Ja, manchmal im Buch schon. Aber auch nur manchmal. Da hatten wir gerade letztens in unserer letzten Folge ein Gespräch drüber, dass wir so ein bisschen, aber gut, ich meine, wir sind jetzt auch ein bisschen älter geworden als eine New Adult. Geht es ja wirklich um Anfang 20-Jährige, wir sind jetzt immerhin schon Mitte 20 und dass wir auch anhand des bisschen Lebenserfahrungs, was wir bis jetzt gesammelt haben, nicht mehr so dahinter stehen, wenn man irgendwie sagt, man wird gerettet oder so. Also wenn ich irgendwelche Probleme habe und dann lerne ich meinen Partner kennen, der rettet mich. Nein, wenn man Probleme hat und so, dann geht man in die Therapie und rettet sich selbst und arbeitet dran.
Aber seht ihr dann die New Adult Romance Geschichten auch kritisch, weil sie ja natürlich genau diese Bilder transportieren?
Ja. Ja und nein. Also ja, das ist meine Lieblingsantwort heute.
Ja.
Ja, nein, ja schon. Also gerade die, wo das transportiert wird, definitiv. Aber es gibt auch viele, wo das nicht transportiert wird. Also ich meine, klar, diese ersten New Adult Stories, die wir alle gelesen haben, die waren genau das. So der Bad Boy, der die kleine graue Maus rettet und sich für sie verändert und was weiß ich. Aber es gibt heute auch so viele New Adult Stories, wo es halt anders ist, ne? Wo es irgendwie dann sehr gesunde Beziehungen sind und auf Augenhöhe und nicht darum geht, irgendwie gerettet zu werden oder wo Protagonisten vielleicht sogar auch in Therapie gehen. Also diese Dinge, wo
wir beide, glaube ich, für immer auch für New Adult so eine Lanze brechen würden, dass es halt auch andere Stories gibt als das, was irgendwie so von außen groß betrachtet wird und dann irgendwie kritisiert wird. Völlig zu Recht, man muss diese Dinge kritisieren, aber es gibt halt auch ganz, ganz andere Geschichten. Und zwar nicht nur so 3-4, es gibt ganz viele ganz tolle.
Welches New Adult Buch würdet ihr empfehlen, was im Grunde alle lesen können, die vielleicht jetzt doch noch einmal in dieses Genre einsteigen wollen?
Ja, darf ich, Josie?
Ja, gerne.
Ich glaube, wir können uns diesen Tipp teilen. Also ich wette, du würdest ihn auch unterschreiben. Ich habe es zum Beispiel auch meiner Mutter empfohlen, die hat die Reihe auch sehr geliebt. Und zwar von Katinka Engel, die Badger Books Reihe. Words Unspoken ist der erste Teil. Der zweite ist
Pages Unwritten.
Und Chapters Unfinished.
Der dritte heißt Chapters Unfinished, genau.
Also da geht es um eine Freundesgruppe, die zusammen einen Indie-Buchverlag gründen. Und da geht es in jedem Band um jemand anderen aus diesem Verlag. Und im ersten Band geht es, oder Josie, willst du es vielleicht sagen? Ich bin ja so schlecht da drin.
Ja, ich habe es ja gerade erst gelesen. Alles gut. Genau, also es geht im ersten Band um einen, der da arbeitet als Lektor, Bash. Und Camille ist Literaturagentin. Und da entwickelt sich dann quasi eine sehr komplizierte Love Story. Mit dem Aber, dass ich finde, diese Bücher sind zwar New Adult und es sind Liebesromane und es sind New Adult-Themen, aber die Charaktere sind alle ein bisschen älter, sie sind alle ein bisschen, echter. Es ist sehr relatable, diese Freundschaften spielen eine große Rolle und es sind vor allem, was wir immer sehr wichtig finden, sehr, sehr, sehr gesunde Geschichten. Ja, also da wird irgendwie nichts Toxisches reproduziert und gleichzeitig eben auch einfach sehr unterhaltsam und sehr, sehr schön und so ein typisches Buch, wo man sagt, ach, da fühle ich jetzt mit. Das ist halt eine große Empfehlung.
Zum Beispiel die Protagonistin aus dem zweiten Band, die hat zum Beispiel schon eine Tochter, das ist auch mal ein bisschen was anderes als das, was
Single
man ganz, ganz
Mom.
Ich wollte gerade sagen, ist dann quasi der Single-Mom-Trope.
Ja, genau.
Ja gut, also, sag nochmal den Titel.
Words Unspoken.
Words Unspoken von Katinka Engel. Wir empfehlen euch auch was für die Sommerpause. Also, oder, Jan?
Okay.
Lena Kupke, habt ihr schon gelesen? Pause?
Nee.
Ich glaube, das würde euch gefallen. Glaube ich einfach mal.
Ja, okay.
Empfehlen wir euch für die Sommerpause. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und noch mehr Bücher-Content haben wollen, den Link für den Podcast, den packen wir euch natürlich in unsere Shownotes.
Danke.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Ja, ich glaube, es ist nicht mehr zu übersehen. Unser Jahresthema Awareness für unabhängige Buchhandlungen verbreitet sich mit unserer Sommeraktion der Buchladen-Expedition sozusagen explosionsartig durchs Land. Entdeckt unabhängige Buchhandlungen, also dazu rufen wir ja auf. Und mehr als 800 Buchhandlungen sind bei der Aktion dabei. Bestimmt habt ihr auch schon die blauen Plakate gesehen, die blauen Aufkleber mit unserem Podcast-Cover drauf. Die hängen in all diesen Buchläden, die mitmachen. Ich habe gerade Birgit nochmal gefragt, wir haben bald 30.000 Explorer-Pässe verschickt. Mhm. Die könnt ihr euch dann in den teilnehmenden Buchhandlungen abholen. Hast du auch schon Buchhandlungen
gesehen? Ich habe welche gesehen. Ich habe mir auch schon einen Pass geholt und meiner ist auch schon voll.
Oh, okay.
Ich war zum Beispiel vor kurzem in Dinkelsbühl in der wunderschönen Buchhandlung zum Grünen Baum. Die hat mich gecatcht, weil auf unserer Karte in der Beschreibung steht, wir haben auch vergriffene Bücher vorrätig. Und das ist ja so meins, wo ich denke, okay, besonderes Sortiment. Und dann kommt man da rein, das ist mitten in der Innenstadt von Dinkelsbühl in einem alten Herrenhaus. Man hat eine riesige Wendeltreppe, hat so alte, große Schränke wie bei Miriam Kabe, die vollgestopft sind mit Büchern und hat auch so einen großen Innenhof, in dem auch Bücher ausgestellt waren. Wunderschöne Buchhandlung. Und da habe ich dann auch fast alles von Nadine Gordimer beispielsweise gefunden, was jetzt auch nicht jede Buchhandlung vorrätig hat. Das war eine tolle Entdeckung und da habe ich mir dann natürlich gleich einen Stempel geholt.
Sehr gut, Jan. Du weißt aber schon, dass du nicht bei der Verlosung mitmachen darfst.
Das ist richtig, aber die Stempel zu sammeln ist ja auch schön, weil man dann schöne Erinnerungen hat, wo man überall gewesen ist. Und das Tollste, 100 Meter weiter gibt es in Dinkelsbühl noch eine Buchhandlung, die auch mitmacht. Also eine Reise, zwei Stempel.
Jetzt musst du nur noch sagen, wo in etwa sich Dinkelsbühl befindet.
In Franken.
In Franken? Ah, okay. Ja, also wenn ihr auch einen Explorer-Pass haben wollt, ich habe schon gesagt, das ist so ein bisschen das Panini-Heft von Eat, Read, Sleep für diesen Sommer, dann guckt gerne mal auf unserer Seite ndr.de/eatreadsleep-expedition. Da haben wir unter anderem die von Jan erwähnte Landkarte, kann man gucken, wo überall Buchhandlungen mitmachen und wie das Ganze funktioniert, wird da auch nochmal erklärt. Und wir haben ja auch versprochen, im Rahmen dieser Aktion den Sommer über in jeder Folge eine unabhängige Buchhandlung noch mal ein bisschen genauer vorzustellen. Wir haben jetzt ja gerade schon zwei von Jan in Franken kennengelernt. Und ich würde gerne nochmal die Buchhandlung von Caro und Franzi in Dresden vorstellen, der Bücherberg. Die kennen wir, Jan. Ja. Wir waren nämlich ja mal mit dem Podcast in Dresden und der Lesekreis Dresden wollte uns gerne vorher treffen. Und wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Zeit und die haben dann vorgeschlagen, dass wir uns in der Buchhandlung Bücherberg treffen. Und das war so nett da. Wir wurden da gleich total freundlich von Caro und Franzi begrüßt, von den Besitzerinnen und haben uns wirklich sofort richtig wohlgefühlt. Und diese freundliche, warme Atmosphäre in ihrem Buchladen ist Caro auch ganz wichtig, hat sie uns erzählt.
Unsere Buchhandlung zeichnet sich auf jeden Fall aus durch eine richtig angenehme, freundliche und warme Atmosphäre. Das ist was, was wir von unseren Kundinnen und Kunden immer wieder gespiegelt bekommen. Der Bücherberg ist quasi wie das verlängerte Wohnzimmer. Man wird freundlich aufgenommen, wir kennen viele Leute. Da wird dann auch mal nachgefragt, was ist so los bei euch? Und außerdem lohnt es sich immer bei uns vorbeizuschauen, weil der Bücherberg ist quasi ein Chamäleon. Wir machen alles Mögliche.
Und das ist mir wirklich auch aufgefallen, als wir da waren, als wir reinkamen, da gibt es schon auch so Rückzugsecken. Man ist nicht so wie auf dem Präsentierteller, wenn man sich irgendwie was anguckt, sondern man kann sich auch zurückziehen und richtig schöne Möbel. Ich weiß noch, ich habe Caro damals direkt gefragt, wo sie die schönen Sessel her hat. Und das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen.
Unbedingt. Es gibt auch ein schönes Sofa, auf dem wir alle zusammen gesessen haben.
Und
sind auch Fotos entstanden, beispielsweise. Das ist ein Buchladen, wo man eben reinkommt und man sieht sofort, dass hier Inhaberinnen geführt der Buchladen ist, weil man eben nicht gleich die Bestsellerliste links sieht und nicht gleich den Stapel mit Krimis rechts, sondern man das Gefühl hat, bei jedem Buch, was da drin steht, haben sich die beiden was gedacht, warum das im Sortiment ist. Und sie haben das auch ganz toll gezeigt. Sie haben uns damals Buchgeschenke gemacht, die zumindest bei mir wirklich richtig gut gepasst haben.
Bei mir auch. Es war das Romanische Café, so ein ganz schöner Inselband, den ich dann auch in Berlin auf unserer Veranstaltung in Berlin vorgestellt habe. Aber Caro hat mir auch gesagt, nur Buchladen, das reicht nicht mehr. Und das ist ja auch das, was Volker Petri in unserem Interview gesagt hat. Und Franzi und Caro sind super kreativ, die machen total viel in ihrem Buchladen. Bastelworkshops mit Büchern und auch so Kneipenquizabende, die mega erfolgreich sind. Lesungen natürlich auch manchmal, da ist immer was los. Aber trotzdem hat es dieser Buchladen einfach schwer.
Die größte Herausforderung für mich als Buchhändlerin ist tatsächlich die Steigerung der Kosten in den letzten Jahren. Und damit meine ich, Kosten klingt immer so abstrakt. Ich meine damit jetzt nicht nur Energiekosten und Transportkosten, sondern auch, dass aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise und so weiter unsere Lebenshaltungskosten auch steigen und die Buchhandlung ja genug abwerfen muss, um zwei Menschen am Leben zu erhalten. Das ist das, was, glaube ich, gerne vergessen wird, dass wir auch Personalkosten haben, die mitgedeckt werden müssen. Und das ist tatsächlich ein großer, großer Faktor in der letzten Zeit, dass der Umsatz die Kosten nicht vollständig aufwiegen kann.
Ganz profan gesagt, es müssen mehr Menschen in den Laden kommen und deshalb an alle Dresdner und Dresdnerinnen und Dresdner Urlauber, guckt euch den Bücherberg mal an. Der ist im Stadtteil Kotta. Ganz schöner Stadtteil, kannte ich auch gar nicht vorher. Und in diesem Stadtteil war auch unsere Show. Fahrt da ruhig mal hin, guckt euch den Stadtteil an und geht in die Buchhandlung rein.
Ja, und holt euch dann natürlich den Explorer Pass, den Stempel und ganz wichtig aber auch, kauft auch ein Buch, denn, und das stand auch in Dinkelsbühl draußen auf einem Schild an der Fassade, es nützt ja nichts, wenn alle sagen, wie schön, dass es diese Buchhandlung gibt, wie toll, dass der Laden immer noch da ist und dann kauft man am Ende doch keine Bücher da. Also Bücher, die ihr schon immer mal lesen wolltet, zum Beispiel ja den Dresden-Roman von Miriam Kabe, den kann man wunderbar in Dresden bei Caro und Franzi kaufen.
Genau, und Caro und Franzi haben halt wirklich auch einen wichtigen kulturellen Ort für den Stadtteil geschaffen und obwohl sie total viele tolle Stammkunden haben und auch so viele Ideen, es ist halt für die beiden wirklich ein Kampf ums Überleben. Aber die lassen sich nicht unterkriegen, hat Caro gesagt.
Der Bücherberg ist mein Traum. Ich konnte mir dort meinen Traum verwirklichen. 99% der Zeit schließe ich dort morgens auf und denke mir, davon hast du geträumt. Und jetzt bist du hier und deswegen geben wir natürlich auch nicht auf.
Also unbedingt merken, Bücherberg in Dresden-Kotta, ein Beispiel für viele unabhängige Buchhandlungen, die ganz, ganz toll sind und trotzdem strugglen. Guckt euch den an, guckt euch alle an und denkt dran, auch ein Buch da zu kaufen oder vielleicht auch zu bestellen. Das geht ja auch. Man kann ja immer überall auch online in den Buchläden bestellen und dann in der Regel am nächsten Tag abholen.
Absolut. Also Grüße gehen raus an Franzi und Caro von uns. Das sind wirklich zwei tolle Frauen, denen wir wünschen, dass ihr Laden noch lange, lange bleibt. Macht weiter so. Und wenn ihr jetzt überlegt, Dresden ist vielleicht doch ein bisschen weit, schaut einfach schnell auf unsere Internetseite, denn da findet ihr wirklich so viele, weit über 800 Buchhandlungen. Da ist auch in eurer Nähe garantiert eine Buchhandlung dabei, die ihr noch nicht kennt und die ihr entdecken könnt.
Genau, und den Link ndr.de/eatreadsleep-expedition, den packen wir natürlich auch nochmal in unsere Shownotes.
Und wer weiß, vielleicht ist ja auch das nächste Herzensbuch dabei, das ihr euer Leben lang nicht mehr vergessen werdet.
Die All-Time Favorites.
Wir haben eine Mail, wir haben viele Mails bekommen, wir bekommen immer viele Mails, ja. Das können wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Wir lesen die alle, wir können nicht alle individuell beantworten, aber wir geben uns sehr viel Mühe, so viele wie möglich zu beantworten. Und wir haben eine ganz lange Liste mit All-Time-Favorites, oh ja, die ihr euch wünscht. Und es kann natürlich in jeder Folge immer nur einer kann Germany's Next Topmodel werden. Nur ein All-Time-Favorite kann in einer E-Trizip-Folge vorkommen. Und diesmal haben wir uns eine Mail von Doris rausgesucht, die uns gerne ihren Lieblingsautor ans Herz legen möchte, John Williams. Mhm. Und Doris schreibt: Das erste Buch, das ich von ihm las, war Stoner, ein Entwicklungsroman über den Sohn eines Farmers, der es bis zum Universitätsprofessor bringt. Die Schönheit dieses Werkes liegt in der berührenden Sprache, in der Kraft des Autors, ein scheinbar einfaches Leben so prall darzustellen. Und Stoner ist tatsächlich schon 1965 erschienen, ist damals durchaus positiv aufgenommen worden, aber auch sehr schnell wieder vergessen worden, genau wie die anderen drei Romane von John Williams. John Williams ist dann 1994 gestorben und 10 Jahre nach seinem Tod wurde Stoner wiederentdeckt, erst in den USA und dann auch in mehrere Sprachen übersetzt und tatsächlich dann als großer Roman gefeiert überall. Und Doris will uns aber ein anderes Buch, also wir reden jetzt nicht über Stoner, Doris möchte ein anderes Buch in den Mittelpunkt stellen, und zwar Butcher's Crossing, das sie zutiefst erschüttert hat.
Wobei man auch Stoner wirklich als ein All-Time-Favorite mit gutem Gewissen nehmen könnte.
Unbedingt.
Diese Geschichte, ein Junge vom Land, der nichts mit Literatur im Hut hat, und dann studiert er, weil seine Eltern ihn dahin bringen, und bleibt sein Leben so lang ein Außenseiter, aber die Literatur bereichert sein Leben und es endet mit diesem schönen Vergleich, als er stirbt, dass man denkt, andere mögen sein Leben für gescheitert halten, er selbst aber hatte seine Erfüllung darin gefunden. Das ist nicht wortwörtlich, aber das ist die Botschaft, die da drin steht, wie Bücher ein Leben wirklich bereichern können. Aber es geht um Butcher's Crossing, ein Buch, in dem es um den Wilden Westen geht. Also Josie wäre begeistert, Cowboys kommen da auch vor.
Auch Single Dads.
Möglicherweise, das wird da nicht so genau ausgesprochen, ob auch Single Dads vorkommen. Männerbild fragwürdig vielleicht, aber John Williams wollte damit auch ein Gegenbild setzen zu den ganzen Western-Klischee-Romanen, die es ja schon gab. Er wollte zeigen, dass dort eben auch viel Tragik und viel Brutalität war, die vielleicht in Western manchmal so ein bisschen verschwiegen wird. Es geht um einen jungen Harvard-Studenten, William Andrews. Der hat sein Studium abgebrochen, weil er merkt, es muss doch mehr im Leben geben als Bücher und Studieren. Er war auch nicht so gut. Und reist dann in den Westen, inspiriert von Ralph Waldo Emerson. Das war der große amerikanische Naturphilosoph, der gesagt hat, der Mensch müsse doch mit der Natur im Einklang leben können. Das will er auch, also geht er ganz an den Rand, an die Grenzstadt Butcher's Crossing. Also Grenzstadt, weil damals noch nicht die ganzen USA schon die USA waren, sondern es gab noch den wilden, noch nicht besiedelten Westen. Und da schließt er sich einer Gruppe Büffeljäger an, die von einem geheimnisvollen Tal erzählen, wo sie noch sein sollen, die paradiesisch großen Büffelherden, wie sie früher mal die Prärie bevölkert haben. Und sie finden dann diese Büffelherde und dann passiert etwas ganz Furchtbares. Eine Mischung aus Gier und Mordlust überkommt diese Gruppe und sie beschließen, jeden einzelnen Büffel in diesem Tal ermorden zu wollen. Völlig egal, wie viel sie an Fellen verkaufen können, sie steigern sich in einen Rausch hinein und das ist ganz schrecklich und ganz faszinierend beschrieben, was dann mit Menschen passiert. Und dann werden sie eingeschneit, kommen nicht wieder weg aus dem Dorf, sind also wirklich den Grausamkeiten der Natur ausgeliefert. Und das Ende will ich jetzt nicht verraten, aber wie da geschrieben wird über menschliche Gier, über das Gegenteil von Emerson, die Entfremdung von Mensch und Natur, das ist, wie Doris es ja auch schreibt, wirklich, wirklich erschütternd.
Ja, genau. Doris hat, und jetzt kommt wieder meine schöne belgische, flämische Aussprache. Doris hat geschrieben, ich würde es von der Erschütterungskraft durchaus mit Trophäe von Gea Schouters vergleichen. Und das nicht nur deshalb, weil es im Roman auch um eine Jagd geht. Die Bilder, die vor dem inneren Auge entstehen, sind so gewaltig, dass man sich noch ewig daran erinnert. Ich war zugleich fasziniert, so wie Jan, und abgestoßen und konnte es einfach nicht mehr aus der Hand legen.
Ja, das beschreibt es ganz gut. Und dieses Gefühl, fasziniert und abgestoßen zu sein, das kenne ich auch ganz gut. Ich habe das manchmal bei ziemlich kitschigen New Adult Romanen übrigens, dass ich dahin starre,
Faszination
wie ein
Gaffer des Grauens,
bei einem Unfall und denke, das kann doch nicht wirklich alles ernst sein, aber ich lese trotzdem weiter. Ich hatte es aber auch, erinnere ich mich mal, in einem Buch, Der Dschungel von Upton Sinclair. Da geht es um die Schlachthöfe in Chicago, die beschrieben werden. Das war auch so ein Buch, wo ich einstieg in dieses Grauen, die unhygienischen Zustände, die Barbarei. Und irgendwie musste ich weiterlesen, auch wenn sich alles in mir so ein bisschen zusammenzog. Es war ein ganz interessantes Gefühl, diese Mischung.
Naja, ich habe das tatsächlich selten, weil ich oft Bücher weglege, wenn sie mich so abstoßen. Also auch gerade bei Krimis. Okay, da überblätter ich es einfach, diese, wo da so im Einzelnen beschrieben wird, wie jemand entweder ermordet oder eine Leiche hinterziert wird. Das überblättere ich einfach. Aber auch Bücher, wenn die mich so doll erschüttern, im Sinne von die, also so bildlich, weißt du, dann lege ich die oft auch weg.
Also eine Triggerwarnung ist hier eindeutig angebracht. Wer sowas nicht gerne liest, der sollte vielleicht nicht Butcher's Crossing lesen, sondern mit Stoner anfangen. Aber ja, wer Trophäe mochte, wo ja auch durchaus grausame Szenen sind, für den ist das Buch auf jeden Fall eine Empfehlung, denke ich. Übrigens wurde auch verfilmt, Butcher's Crossing, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Das ist für mich ja auch so eine Mischung aus Faszination und habe ich nicht gesagt.
Nicolas Cage an und für sich, okay, interessant. Habe ich nicht gesehen, den Film. Aber ich habe auch Butcher's Crossing nicht gelesen. Ich habe Stoner gelesen, aber Butcher's Crossing nicht. Und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil Trophäe, das ist ja, fand ich ja super. Aber das, was du davor gesagt hast, ich denke nochmal drüber nach, ob ich das lese.
Es ist eine sehr klassisch erzählte Geschichte. Ich bringe sie dir mal mit. Du kannst sie auf deinen Stapel für die Sommerferien packen und dann überlegen, ob dir danach ist.
So ein schönes Strandbuch. Mm.
Vielleicht. Also danke, Doris, für diese Erinnerung an einen, wie ich finde, tollen Autor. John Williams, Butcher's Crossing, Deutsch von Bernhard Robben. Bei DTV ist es erschienen, hat 380 Seiten und ist mittlerweile, weil schon etwas älter, auch längst als Taschenbuch erhältlich. Ihr kriegt es also in allen unabhängigen Buchhandlungen für 14 Euro.
Das Quiz.
Und ich sage schon mal ein Stichwort für meine Frage. Und ich habe mich, also ich weiß nicht, wie du es findest, ich habe mich total gefreut über diese Frage.
Das ist schön.
Es geht um Eishockey-Sex.
Oha!
Denn das ist als Trope, als Thema viel, viel älter, als man vielleicht denken würde. Schon ein ziemlich berühmter Autor, eine ziemlich berühmte Autorin, die vor vielen, vielen, vielen Jahren geschrieben hat, hat sich damit beschäftigt. War das Ödün von Horvath, Balzac oder Else Lasker-Schüler? Bei wem der drei kommt Eishockey-Sex vor?
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ich weiß.
Das kann man nicht wissen. Das ist eine unlösbare Aufgabe.
Ich weiß, rate. Ja, guck mal, so, und wie die lösbar ist. Prompt hast du es richtig gemacht. Tatsächlich bei Ödün von Horvath. Das Buch heißt 36 Stunden. Und eine der Figuren ist Harry Priegler. Und ich lese mal vor. Harry Priegler war pünktlich. Er nahm die vier Treppen, als wären sie gar nicht da, und betrat das Atelier ohne Atembeschwerden, denn er war ein durchtrainierter Sportsmann. Als einziger Sohn eines reichen Schweinemetzgers und dank der Affenliebe seiner Mutter, einer klassenbewussten Beamtentochter, das ist gerade nicht so wichtig, konnte er seine gesunden Muskeln, Nerven und Eingeweide derart rücksichtslos pflegen, dass er bereits mit 16 Jahren als eine Hoffnung des deutschen Eishockeysports galt. Großartig, aha, großartig. Und dann findet er in dem Atelier ein Nacktmodell, Agnes Pollinger. Und dann passiert natürlich eine ganze Menge, aber Spoiler, er ist am Ende nicht so nett zu Agnes, wie es Garrett zu Hannah ist. Also ja, kann man nicht lösen, aber ich habe mich so gefreut.
Es ist sehr schön, aber ich nehme mal an, gibt es eine einzige Szene, die auf dem Eis spielt?
Ja.
Okay, dann lasse ich das gelten. Meine erste Frage ist auch zum Thema Sports Romance. Und ich habe mal geguckt, es gibt wirklich zu fast jeder Sportart einen Roman. Und deine Aufgabe ist es jetzt, die folgenden Romane der richtigen Sportart zuzuordnen. Mhm. Mal sehen, ob du das hinkriegst. Matchpoint.
Das klingt nach Tennis.
Sehr gut. Stealing Home.
Das weiß ich. Stealing Home ist Baseball.
Ja, ja, richtig. Baseball, sehr gut. Home Base.
Großartig.
Home Run. Mhm. Drive Me Crazy.
Rennsport.
Sehr gut, Formel 1. Und als letztes Tackling You.
Rugby.
Hätte ich auch gedacht, aber noch eine andere Sportart.
Sport, Fußball.
Nee, nicht Fußball, wo es ums Tackeln geht.
Basketball.
Nein, mit diesen, wo die so viel anhaben.
Wo die so viel anhaben.
Das Wort, die Sportart viel
Sport. American Football.
Ja, sehr gut. Hm. Sehr gut, Jan, da hätten wir
hätte ich noch 10 mehr. Ich habe nie den Unterschied verstanden zwischen American Football und Rugby, aber gut.
Ja, das könnte ich jetzt auch nicht so spontan erklären, aber ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich, ja. Das Buch zur Serie, da haben wir jetzt ja gerade gelesen, oder den Roman, die Romanreihe zur Serie Off Campus, auch wenn es eigentlich umgekehrt war. Erst waren die Bücher da, jetzt gibt es die Serie. Aber das Buch zur Serie, diesen Titel könnten bald auch Nobelpreisträger-Romane verliehen bekommen, denn Netflix, Amazon und Co. produzieren auch da gerade eine ganze Menge an Serien von großen Romanen der Weltliteratur. Von welchem dieser Romane ist keine, also ne, Ausschlusskriterium, ist keine Serie geplant? 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez, Jenseits von Eden von John Steinbeck oder Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway?
Also ich hätte sehr gerne eine Serie zu Jenseits von Eden. Und ich sag mal Der alte Mann und das Meer, weil das doch so ein bisschen handlungsarm ist. Ich wüsste jetzt nicht, was man da so 6 Folgen machen sollte.
Das wäre eine große Herausforderung, aber das, auch das ist richtig.
Ha!
Es kommt eine Serie Jenseits von Eden, die produziert von Zoe Kazan, das ist die Tochter von Elia Kazan, der damals den Hollywood-Film gemacht hat mit James Dean in der Hauptrolle. Und 100 Jahre Einsamkeit, da hat Gabriel Garcia Marquez gesagt, das darf bitte nie verfilmt werden. Jetzt ist er schon eine Weile tot und jetzt haben seine Söhne sich dran gesetzt und schreiben gerade eine Serie darüber.
Das ist die Range von Eat, Read, Sleep. Sports, Romance, dann Nobelpreisträger und ich komme jetzt von dort zu Theodor W. Adorno.
Oh,
in meiner Frage.
Habe ich mal gelesen irgendwann.
Ja, und im Roman Unerwünschte Töchter heißt es an einer Stelle, und da komme ich so ein bisschen auf meine Kritik von vorhin zurück, ich zitiere, und sie, Monika, zitierte einen der wenigen Adorno-Sätze, den sie kannte. Mhm. Bei vielen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie ich sagen. So, kleiner Bildungsbürger-Check bei Jan. Okay. Welcher der folgenden Sätze ist nicht von Adorno? Mhm. A. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Mhm. B. Das Volk ist Opium fürs Volk. Mhm. Oder C. Die Existenz geht der Essenz voraus.
Also das richtige Leben im Falschen. Ich hätte gedacht, dass das sein berühmtester Spruch ist. Übrigens geht es dabei um die Einrichtung eines Wohnzimmers. Also gar nicht so groß gegriffen, wie es ist. Er beschreibt da, wie ein Wohnzimmer möbliert ist und sagt, das muss zur Person passen, weil es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Er wird jetzt heutzutage immer anders benutzt, aber es ist ein schöner Satz, kann man oft benutzen.
Er hat natürlich bestimmt auch mehr gemeint, aber ich war sehr verblüfft. In Minima Moralia ist das, als das da zitiert wird.
Genau, kann man sehr schön als Entschuldigung für sehr vieles benutzen.
Kann man. Die Existenz geht der Essenz voraus. Also das Opium fürs Volk ist ja Karl Marx. Insofern glaube ich, aber das Volk ist das Opium fürs Volk. Oh je.
Mhm.
Die Existenz geht der Essenz voraus.
Ich glaube, du kannst es lösen.
Ja, ich kann jetzt eins von beiden auswählen. Die Existenz geht der Essenz voraus und das Volk ist das Opium fürs Volk. Wenn ich überlege, wann Adorno geschrieben und gedacht hat, also auch mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus im Hinterkopf, würde ich ihm dann doch eher diesen Karl-Marx-Satz, den leicht veränderten, zuschreiben und sagen, ist von ihm und da muss die Existenz und die Essenz von Hegel oder sonst wem
sein.
Nein,
von Sartre.
Von Sartre.
Alten Existenzialisten nämlich. Ja, guck mal, und so gehen wir alle ein bisschen gebildeter aus dieser Folge heraus.
Hic Rhodos, hic Salta.
Ja, genau. Per aspera ad astra.
Ach, wie schön. Ja. Ich wittere viele Quizfragen.
So, ihr habt's gehört. Josie und Sarah gehen jetzt in ihre verdiente Sommerpause via so viele Podcasts. Und auch wir sind im Sommer mal im Urlaub und brauchen, ehrlich gesagt, auch mal ein paar Wochen zum Durchatmen. Aber wir wollen euch buchmäßig natürlich nicht hängen lassen. Und deshalb gibt's bei uns keine richtige Sommerpause, aber ein Sommerprogramm. Und den Anfang macht da unsere beliebte Buchladenfolge, die in 2 Wochen anstelle der regulären Folge kommt. Wir haben die ja sonst immer so zwischengeschoben, aber jetzt dachten wir, damit wir, wie gesagt, auch mal dieses Durchatmen im Sommer bekommen, machen wir die Buchladenfolge anstelle einer regulären Folge. Die bekommt ihr dann in 2 Wochen und da könnt ihr euch aber auch schon richtig drauf freuen, denn da gibt es ganz, ganz viele Tipps für euren Urlaub zum Beispiel oder auch, wenn ihr zu Hause bleibt, aus allen Genres. kann ich schon mal verraten, denn ich habe sie schon vorbereitet. Gibt es da was, da ist für jeden was dabei. Und da ziehen wir dann auch den Bestseller für die nächste reguläre Folge, die dann am 17. Juli kommt, mit ganz frischen Tipps nochmal für euren Urlaub. Und da erzählen wir euch dann auch, was in unserem Sommerprogramm noch so passiert. Und sicherheitshalber nochmal der Tipp, abonniert auf jeden Fall unseren Newsletter, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und den Link dafür, den packen wir euch in die Shownotes, wo ihr natürlich wie immer auch alle Bücher aus der heutigen Folge findet. Das ist das Fiese an Popcorn. Irgendwann verschluckt man sich immer.
Also ein schlechtes Kinoessen. Gut, ehe das hier alles noch weiter eskaliert mit zu viel Popcorn und Husten, sagen wir einfach so. Ich kann ja sprechen, ich sag schon mal Tschüss.
Tschüss. Ich kann auch noch, Tschüss kriege ich noch hin.
Wer könnte da bei Lena Kupke eine Hauptrolle spielen? Hast du da eine Idee oder bist du gar nicht so Schauspielerin?
Nee, ich also gar nicht. Ich würde, glaube ich, keine Schauspielerin im Fernsehen, schon gar nicht Deutsche mit Namen erkennen. Das ist ganz schwierig. Freundinnen von mir schicken mir immer Fotos so, und der spielt jetzt bei da und damit. Ich so, wer ist das?
Aber du warst ja auch noch nie in einem Schauspielerfilm.
Nein, ich bin nicht so ein Bildtyp. Wobei bei James Dean habe ich kurz ein bisschen geseufzt eben.
Ja, das stimmt. Ne? Und wie immer haben wir an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch. Nach dem Erfolg von Becoming the Beatles, das war ja dieser tolle Podcast über die Anfänge der Beatles in Hamburg, gibt es jetzt, Katharina Marenholz war sehr, sehr, sehr stark daran beteiligt, kommt jetzt die Fortsetzung. Und da geht es auch um die ganz bekannten Beatles-Lieder.
Den Song hier, den kennt ihr garantiert. Yesterday. Hätten die Beatles fast in der Schublade vergessen. Zu viele Ideen einfach. Paul McCartney fand zum Beispiel, hier würden Streicher gut passen. Also hat er ein Streichquartett ins Studio eingeladen. Oder vielleicht einfach mal einen Song mit einem Refrain beginnen? Warum nicht? Die Tonbänder umdrehen. Den ersten Hardrock-Song aufnehmen und immer wieder sonderbare Sounds einbauen. Die vier Jungs aus der Arbeiterstadt Liverpool haben die Popmusik auf links gedreht und ihre Legacy wirkt bis heute. Mein Name ist Oke Bandixen. Ich bin Beatles Hardcore-Fan. Und im Podcast Being the Beatles, eine Pop-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der wohl berühmtesten Band der Welt. Love, Peace und Hits. Aber auch falsche Entscheidungen, Frust und Streit. Being the Beatles findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es gute Podcasts gibt. Aber Vorsicht! Ihr werdet aus dem Podcast mit so einigen Ohrwürmern rausgehen. Ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr bei Being the Beatles reinhört.
Being the Beatles, eine Pop-Revolution, so heißt Teil 2. Und natürlich wieder mit Host und unserem absoluten Beatles-Experten Oke Bandixen. Und ihr findet alle Folgen bei ARD Sounds.
Ja, hört euch das unbedingt an. Falls ihr die erste noch nicht gehört habt, alles am besten in einem Rutsch. Da braucht ihr gar nichts weiteres einzupacken an Unterhaltung für die nächste Zugfahrt oder Autofahrt oder fürs Warten am Flughafen. Da seid ihr die ganze Zeit bestens unterhalten.